Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, dass hier mal ein Fitnessstudio drin war. Also wenn ihr den Boden hier wegnehmen würdet, würdet ihr überall so getrockneten Schweiß sehen. Deshalb ziehen wir ja auch aus dann irgendwann, ne? Und lassen den Boden drin. Und mein Thema, trainiere deine Glaubensmuskeln. Ich habe letztens eine Reportage über Arnold Schwarzenegger gesehen und ich muss sagen, die hat mich beeindruckt. Das ist ein Mann, der gegen alle Widerstände sich durchgeboxt hat, der trainiert hat, der alles gegeben hat. Und ja, und ich muss sagen, er sieht ehrlich gesagt wahnsinnig gut aus. Oder damals, heute ist er schon etwas älter, er sieht immer noch gut aus. Kannst ja mal ein Bild dran werfen, Marc-Louis? Ja, das sieht schon was. Seine Arme sind dicker als meine Beine. Meine Frau würde sagen, Und ich würde dann sagen, Ja, was mich an Arnold Schwarzeneggern fasziniert oder auch allgemein an Bodybuildern ist, dass sie alles geben. Ich meine, sie geben alles, nur damit ihre Muskeln wachsen, dass ihr Körper definierter wird. Sie schauen sich an und sagen sich, oh, mein Bizeps, der reicht nicht, also mache ich mal ein bisschen Hanteltraining. Ne? Und ich nur einmal, sondern zweimal. Und dann hören sie irgendwann auf und wiederholen diese Sätze. Und ja, sie geben alles. Mein Brücken soll breiter werden, also mache ich das. Und nicht nur mal, sondern monatelang geben sich bis ans letzte bisschen ihrer Kraft. Sie fighten, sie geben alles, nur um Wachstum zu bekommen. Ein Zitat von Arnold Schwarzenegger ist, um erfolgreich zu sein, musst du dich zu 100% deinem Training, deiner Ernährung und deinem Geist widmen. Das wäre die nächste Folie, Marc-Louis. Also ich finde diesen Satz richtig toll. Das könnte eigentlich vom Pastor sein und nicht von Arnold Schwarzenegger. Ein Bodybuilder ordnet alles in seinem Leben unter. Kannst du die nächste Folie machen? Ein Bodybuilder ordnet alles seinem Leben unter. Er trainiert ständig, immer an der Grenze seiner Möglichkeit. Ernährung, ganz, ganz wichtig für Bodybuilder. Ich habe letztens meine Frau zum Flughafen gebracht vor ein paar Tagen. Das Letzte, was sie mir mitgab, Christopher, ess was Vernünftiges. Ich habe das wörtlich genommen, ich habe mich vom Doktor bekochen lassen, Dr. Oetker. Und ja, am letzten Tag habe ich jetzt Spiegelei gemacht und Spinat, damit es mal ein bisschen besser wird. Und ein Bodybuilder würde sowas niemals nehmen. Für den gibt es die Wörter Tiefkühlpizza, Fertignahrung nicht. Er isst alles ganz genau nach Ernährungsplan. Er schaut sich an, wie viele Kohlenhydrate darf ich, was für Kalorien darf ich, was sind meine Makronährstoffe, meine Mikronährstoffe. Er kauft sich die besten und teuersten Geräte, alles nur für den Erfolg. Und was passiert dann? Seine Muskeln wachsen. Sie beginnen zu wachsen. Denn unsere Muskeln haben eine Eigenschaft. Wenn sie beansprucht werden, wenn wir sie an ihre Belastungsgrenze bringen, dann stärkt sie unser Körper und sie werden kräftiger, effektiver. Und unser Körper hat damit ein Ziel. Er bereitet sich auf die nächste Belastung, die du ihm zuführst, vor. Deshalb muss er auch immer mehr Gewichte steigern. Der Körper stärkt sich für die nächste Herausforderung. Und dasselbe wie Muskeln wachsen, wenn wir trainieren, wächst auch unser Glaube, wenn wir ihn benutzen. Mein Glaubensheld aus der Bibel ist Abraham. Und man nennt ihn ja auch den Vater des Glaubens. Das hat er absolut verdient. In Römer 4, 19, Vers 24 lesen wir. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichen Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er vor Gott Anerkennung. Dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben worden, sondern auch für uns. Was für ein Glauben. 100 Jahre alt. Gott sagt, du kriegst ein Kind. Da kann man schon zweifeln. Da kann man schon, ja, mal sagen, ey Gott, das geht nicht, meine Frau ist auch noch 90 Jahre alt, ist auch schon ein bisschen faltig. Und obwohl es unmöglich ist, vertraut er Gott. Und in der Zeit wurde sein Glaube stärker. Und das ist, was ich mir für uns wünsche. Umso länger wir mit Jesus gehen, desto mehr sind wir in der Lage, unseren Glauben zu stärken, weiterzuentwickeln, tiefer in Gottes Pläne für unser Leben zu gehen. Und ich möchte heute mit euch anschauen, wie wir unsere Glaubensmuskeln aufbauen. So wie ein Bodybuilder seine Übungen hat, um Muskeln aufzubauen, müssen wir unseren Glauben trainieren. Und ich habe mal uns ein Glaubensmuskel-Workout erstellt und ich hoffe, dass ihr es anwendet, dass eure Glaubensmuskeln auch wachsen. Und wir steigen ganz einfach ein, also sozusagen im Warm-up, wir machen uns ein bisschen warm. Eine Übung, die ihr alle 1000 Mal gemacht habt, aber bestimmt noch nicht genug, das hat nämlich keiner von uns. Trainiere deinen Glaubensmuskel durch die richtige Nahrung. Ich habe mich ein wenig über Bodybuilder eingelesen und gelernt, dass sie enorm darauf achten, was sie essen. Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist, wenn du Muskeln aufbauen willst, zu 70% die Ernährung dafür verantwortlich und nicht das Training. Also nicht mal die Übung selber. Und genauso ist das mit unseren Glaubensmuskeln. Was ist unsere Nahrung, die unseren Körper aufbaut, mit den nötigen Nährstoffen versorgt? Es ist das Wort Gottes. Wo steht es? In der Bibel. Das ist unsere Nahrung. Davon sollen wir leben. Wenn wir die Bibel nicht nehmen, das ist wie wenn du dich ins Fitnessstudio anmeldest. Du sagst, heute gehe ich ins Fitnessstudio. Heute will ich richtig reinhauen. Leg mir noch mein T-Shirt hier parat. Und dann gehe ich weiter. Alarm für Cobra 11 kommt. Geh weiter. Nächsten Tag, ich habe einen Termin und das T-Shirt liegt immer noch da. Und irgendwann kommst du hin und dann wird es staubig. Und dann sieht das ungefähr so aus. Und genauso ist das mit deiner Bibel, wenn du sie nicht benutzt. Irgendwann kannst du dann einmal alles runterpusten. Und ich war in genug Haushalten, wo so das war. Jetzt werde ich nirgendwo mehr eingeladen. Das ist im Prinzip die Standardübung. Woher willst du wissen, was die Grundlagen für deinen Glauben sind, wenn du die Bibel nicht kennst? Wie willst du Glauben entwickeln, wenn du nicht die Grundlagen deines Glaubens kennst? Wenn du nicht die Bibel in die Hand nimmst oder eine Bibel-App benutzt, wirst du nicht weiterkommen. In Römer 10, Vers 17 heißt es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Amen. Und ich bin da ganz direkt zu euch. Du wirst die Bibel niemals genug kennen oder ganz genau kennen, wenn du dir nur die Sonntagspredigt am Sonntag reinziehst oder YouTube-Clips guckst oder die frommsten Bibelverse bei Facebook postest. Nicht dagegen, aber es reicht nicht. Es ist zu einfach, sich berieseln zu lassen. Bei YouTube gibt es eine riesige Auswahl an Predigten, an Lehrvideos oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo einer dann live online geht. Und ich rate euch, bevor ihr das euch anschaut, prüft erst einmal, wer da spricht. Dank Google ist das meistens ein Klick. Ihr könnt genau wissen, was das für ein Typ ist, der da lehrt. Wer ist das? Worüber lehrt er? Was spricht er? Was ist seine Theologie? Was ist überhaupt der Zweck vom Video? Ich habe mal eine Predigt geguckt und der Inhalt war, dass Gott ihm gesagt hat, dass jeder, der ihm zugucken soll, 274,53 Euro überweisen soll. Yo. Und dann kriegt man Heilung, ne? Das war jetzt, ist kein Witz. Ich war fassungslos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ein bekannter Evangelist war. Das ist absolut nicht mit der Bibel vereinbar. Gut, dass man sie lesen kann. Ich finde es immer interessant, wie in solchen Clips oft Sätze fallen, in eine Kirche gehe ich nicht, Gemeinde brauche ich nicht, ich lebe meinen Glauben für mich alleine. Oder Highlight-Satz ist, in der Kirche, da glauben sie alle gar nicht richtig an Gott, ich kann es für mich alleine glauben. Das ist alles nicht biblisch. Die Bibel sagt, die Gemeinde oder die Kirche ist die Braut Christi. Also wie verhalten wir uns? Wir ehren sie. Wir gehen in die Gemeinde. Und deshalb freue ich mich auch, dass ihr da seid. Wenn ich von jemandem höre, der dem widerspricht, in so einem Videoclip, ich schalte sofort weg. Ich höre es mir nicht mehr an. Weil ich weiß nicht, was da noch für Theologie kommt. Klar, man kann sich damit kritisch auseinandersetzen. Aber es ist nicht mehr das, was auf der Bibel steht. Man kann es prüfen. Wie kenne ich Gottes Wort? Ich lese es. Die Bibel ist unsere Grundlage, wie wir unsere Familien aufbauen, wie wir uns gesellschaftlich verhalten, was unsere Standpunkte sind. Die Bibel lehrt zum Beispiel, liebe deinen Nächsten. Was sagt mir das? Dass ich gut mit meinem Nächsten umgehe. Sagen wir mal, du und ich, wir haben jetzt gerade einen Konflikt. Und dann kannst du sicher sein, dass ich dich respektiere, dass ich dich nicht anbrüllen werde, dass ich dich nicht schlagen werde, solange du mich nicht schlägst natürlich. Und wir über was diskutieren können, im gegenseitigen Respekt. Klar, man hat vielleicht Standpunkte und kann sie nicht mal miteinander verbinden oder nicht mehr übereinkommen. Das ist aber auch in Ordnung. Aber es ist wichtig, dass wir den respektieren. Oder zur aktuellen gesellschaftlichen Diskussion. Ganz, ganz wichtig. Was sagt die Bibel dazu? Als was schuf der Gott den Menschen? Als Mann und Frau. Ab wann ist ein Ungeborener ein Mensch? Zur aktuellen Diskussion zum Paragraph 219a, der ja nur ein Anfang ist, was man da machen will. Psalm 139, 13 bis 16. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir den noch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Zu dem Thema möchte ich noch sagen, macht nicht Menschen, die abtreiben, Vorwurf. Sie sind selber Opfer. Sie sind Menschen, die Unterstützung brauchen, mit der Last zu leben und nicht den moralischen Zeigefinger. Sie sind zumeist Opfer einer Gesellschaft, die das individuelle Glück, das eigene Glück über das Leben anderer stellt. Die versucht zu rechtfertigen, dass dieses ungeborene Wunder kein Leben ist. Obwohl es menschlich aussieht, einen Herzschlag hat und nachweislich auch die Außenwelt wahrnimmt. Es ist ein Wahnsinn, wie eine Gesellschaft dort argumentiert. Als bei unserem Sohn Probleme festgestellt wurden, das war im 5. Monat, bis dahin sagten alle, ach, da wächst Leben heran, wie schön. In diesem Augenblick war es nur noch ein Ding. Es war nicht mehr lebenswert. Wie, sie wollen jetzt nicht abtreiben. Wie, sie wollen das kriegen. Oder auch als er geboren war, sie wollen das Kind behalten. Das geht in manche Schädel nicht rein. Es ist ein Leben, es ist genauso ein Kind wie jedes andere auch, das Gefühle hat, das geliebt werden will. Und das, sagt man einfach, das hat kein Recht zu leben. Ja, es hilft nicht, Frauen oder auch Männern, die in Panik sind, besserwisserisch zu kommen, sondern man muss das System ändern. Wir müssen in unserem Land eine Willkommenskultur für das Leben entwickeln, dass wir wertschätzen, jedes einzelne Leben, dass Menschen, die Kinder kriegen oder auch Rentner, die Probleme kriegen, gesundheitliche, dass wir die unterstützen, dass auch unsere Gemeinde, dass wir den Menschen helfen, eine Aufgabe. Wie oft habe ich mir das anhören müssen für meinen Sohn? Warum hast du nicht abgetrieben, als er noch sehr oft krank war, hat mir ein Kollege gesagt. Oder ihn weggegeben, trotz aller Probleme, weil ich glaube, dass jeder Mensch perfekt ist. Wir haben es gerade gelesen. Er hat Probleme, ja, mein Sohn. Aber jeder Mensch ist perfekt, jeder Mensch ist von Gott gewollt. Es gibt einen Plan dahinter. Ich glaube, mein Sohn wird noch in vielen Dingen alle überraschen. Und das tut er jetzt schon, die Ärzte. Die glauben immer gar nicht, wie gut es ihm geht. Und jedes Leben ist von Gott gegeben. Amen. Konnte noch ein bisschen lauter werden. Lerne die Bibel kennen. Saug sie auf. Weiß, was drin steht, zu jedem Thema. Einmal bin ich mit Studienkollegen in eine Mensa gegangen und eine waren, nennen wir mal Namenskatholik, eins war eine Agnostikerin, also ganz vereinfacht ausgedrückt jemand, der sagt, man will nicht ausschließen, dass es einen Gott gibt, könnte aber auch der Stuhl sein, ein Stein sein oder, das ist eine philosophische Lehre. Und ein Atheist. Und ich freute mich auf ein gutes Essen und auf einmal waren wir in einer theologischen Diskussion drin, aber richtig drin. Und es ist ja oft so, dass Atheisten die Bibel besser kennen als wir Christen, was echt schlimm ist. Muss ich sagen, sie suchen sich so ein paar Kampfbegriffe raus, mit denen sie argumentieren können und dann geht's los. Und auf einmal sagte er, Jesus hat gesagt, dass man alle Juden umbringen soll. Stimmt nicht, wissen wir, ist Quatsch. Ich sage, wo steht das? Er sagte mir eine Bibelstelle. Ich sage, das glaube ich nicht. Ich kenne jetzt auch nicht alle Bibelstellen auswendig, bei Weitem nicht. Aber gut, ich griff in meinen Rucksack und holte dann zu seiner Überraschung meine Bibel raus. Ne, und guckte das nach, stand da nicht drin. War eine einfache Behauptung, mal so klugscheißerisch gemacht. Was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht das Wort beigehabt hätte? Für ihn war es egal gewesen, weil der war so überzeugt davon, da wäre jede Diskussion unnötig gewesen. Aber die anderen beiden hätten mitgekriegt, Jesus sagt, dass man Juden umbringen soll, was nicht stimmt. Wir müssen lernen zu argumentieren. Lerne das Wort kennen. Befasse dich mit den gesellschaftlichen Themen. Was sind deine Argumente, wenn du mit anderen darüber sprichst? Das steht so in der Bibel, ist ein ganz schwaches Argument übrigens. Du musst erklären, warum etwas in der Bibel steht, wieso wir Dinge für wichtig halten. Erkläre, dass Gott in der Bibel seine Liebe zu den Menschen zeigt und welchen Weg er sich für sie wünscht. Die zweite Übung, die wir machen sollen, trainiere deinen Glauben mit voller Motivation. Wisst ihr, wann wir am motiviertesten sind? Wenn wir mit anderen zusammen sind. Wenn wir mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenkommen. Es ist wichtig, nicht nur alleine zu glauben. In der Apostelgeschichte 2 erfahren wir, dass die Gläubigen zusammen waren in der Lehre der Apostel, dass sie gemeinsam lernten, gemeinsam diskutierten, gemeinsam forschten. Irgendwie gerade. Da kam gerade Mickey Maus aus der Box. Wo war ich? Gemeinsam sich weiterentwickelten. Wenn ihr in Fitnessstudio geht, kennt ihr das. Ein Großteil trifft sich dort nicht alleine. Man nimmt seinen Mann mit, seine Frau mit, kommt als Gruppe an, weil es sich einfacher trainieren lässt. Es motiviert. Letztes Jahr habe ich am Treckslauf teilgenommen in Hille, wo so ein Hindernis-Matschlauf war. Und wir waren dann in so einer Schlammkuhle drin und dann kommt so ein Schlammberg und es war alles nass und wir waren schön alle matschig. Und man kennt die andere nicht. Und trotzdem kommt von oben einer und hält einen fest, von unten drückt noch einer einen so richtig schön in den Hintern. Und ja, aber alle haben ein Ziel. Wir schaffen das. Es ist eine Herausforderung, eine körperliche, aber wir schaffen das. Und genauso ist auch Kirche. Wir schaffen das. Um mal ein Wort aus von einer Politikerin zu nehmen. Man geht weiter, bis man dieses Hindernis geschaffen hat. Es ist motivierend zusammen. Und das ist auch, was ich mir wünsche für unsere Gemeinde, für unsere Männer, für unsere Frauen, für unsere Jugend, für unsere Kinder, für unsere Kleingruppen, dass wir zusammen motivieren sind, in Gottes Wort tiefer zu gehen, es zu erforschen, es zu nehmen, zu lernen, zusammen reden und auch ja, verschiedene Sichtweisen zusammenzubringen, zu bearbeiten. Der dritte Punkt ist, trainiere deinen Glauben, indem du ihn benutzt. Und das ist ganz elementar. Wenn du willst, dass dein Glauben wächst, dann musst du ihn benutzen. Ich möchte mal eine These aufstellen und denk mal später auch noch mal darüber nach, weil ich denke, dass dieses ein Punkt ist, den wir Christen oft scheuen, den wir probieren zu umgehen. Und zwar, Glaube ist für Konflikte gemacht. Glaube wächst nicht ohne Konflikte. Glaube wächst nicht ohne Druck. Wenn du deinen Glauben nicht benutzt, dann wird er nicht wachsen. Das ist wie eine Hantel, die du nicht benutzt. Da passiert nichts. Was meine ich damit? Vielfach haben wir uns als Christen aus der Gesellschaft zurückgezogen. Die böse Welt, da machen wir doch lieber unsere kleine Gemeinde auf und bleiben unter uns. Meist doch eigentlich, weil wir unsicher sind. Wir hören in der Schule, im Studium oder sehen im Fernsehen zum Beispiel, dass die Wissenschaft die Bibel doch längst widerlegt hat. Da kann ich doch nicht mit Bibelstellen gegenhalten. Wissenschaftler sind doch so schlaue Leute. Ich erwarte mal eine Klausur im Fach Evolutionsbiologie und wir sollten den Stammbaum, also die evolutionäre Entwicklung des Menschen aufschreiben. Also ich habe kein Problem, über Evolution zu schreiben. Ich finde, da kann man vieles zusammenbringen. Aber die Bibel lehrt uns, dass Gott uns geschaffen hat und nicht der Affe. Und ich wollte es nicht. Also er wollte da hören, den Homo erectus, Homo rudolfensis, wie sie alle heißen, ne? Australopithecus. Und ich wollte es nicht. Ich denke, Gott hat uns gemacht. Und ich denke, wenn ich jetzt das schreibe, falle ich durch. Und da habe ich geschrieben, die Evolutionstheorie besagt, nach langem Überlegen, und habe die Theorie dann so richtig schön rot unterstrichen. Eine Woche später durfte ich dann zum Professor kommen. Herr Laboch, was soll das dann bitte schön? Und dann habe ich ihm erklärt, was meine Sichtweise ist. Er konnte nicht verstehen, hat mir auch einen Punkt Abzug gegeben. Ne? Okay, sei es drum. Aber ich bin nicht bereit, Sachen zu schreiben, die meinem Glauben zu widersprechen. Ich kann Sachen erläutern, aber ich stehe zu meinem Glauben. Und ganz ehrlich, mir fällt es leichter zu glauben, dass ich ein gottgewolltes, perfekt geschaffenes, geliebtes Wesen bin, anstatt ein Zufall vom Kosmos, der irgendwann zur Erde wird und stirbt. Dann wäre das Leben sinnlos. Ganz ehrlich, dann würde ich gleich aufhören zu arbeiten und nichts mehr tun. Ich gehe sogar noch weiter. Der Glaube wird nicht groß wachsen, wenn du gar keine Konflikte hast. Der Konflikt kann von außen kommen, aber auch in dir selber sein. Aber ohne Druck wird dein Glaube nicht wachsen. Du musst deinen Glauben gebrauchen. Nur hören reicht nicht. Glaube ist wie ein Muskel, der immer trainiert werden muss. Immer wieder. Das ist wie beim Bodybuilder. Die machen ja auch nicht nur immer einen Satz, sondern die nehmen noch einen zweiten Satz, nochmal 10, dann machen sie einen dritten Satz, nochmal 10, die Woche später, 2 Tage später, den nächsten Satz, nochmal 10. Und so ist das mit unserer Bibel. Wir nehmen sie, wir gucken rein, 2 Tage später, am besten 1 Tag später, wir gucken wieder rein, wir forschen nach, wir gucken uns Bibelkommentare an, wir gucken uns Bücher zu bestimmten Themen an, wir forschen darin. Wir lernen, was Gottes Wille ist und wie wir das im Verhältnis auch zur Gesellschaft anwenden können. Es reicht nicht, nur als Christ zu leben. Es ist ein Glaubenskampf. Wenn du in dein Leben in einen Sturm kommst, wenn der Wind dir ins Gesicht peitscht, wenn du umgepustet wirst, dann wird sich zeigen, wie gut du deinen Glauben gelernt hast, wie gut du ihn trainiert hast. Wenn du stehst, wenn der Konflikt kommt, das kann alles sein. Das kann Krankheit sein, das kann Verlust sein, es kann Streit sein, es kann Trennung sein. Aber wie du dann mit deinem Glauben umgehst, das ist elementar. Da zeigt sich, wie gut hast du ihn trainiert. Im 1. Timotheus 6, Vers 12 lesen wir, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. In einen Kampf geht man nicht unvorbereitet. Man trainiert sich, man fängt an sich zu formen, sich zu vorzubereiten. Habt ihr schon mal Menschen in der Talkshow gesehen? Die sind top vorbereitet, die wissen alle Zahlen auswendig, die wissen immer Argumente. Das haben die ja nicht so aus Zufall, sie haben es gelernt. Einen Kampf möchte man nicht verlieren, ein Kampf ist unangenehm. Er bringt dich aus deiner Komfortzone raus. Also stärke deinen Glauben durch Konflikte. Die 4. Übung ist, trainiere deinen Glauben durch Zweifel. Zweifel hat bei Christen immer so einen äußerst negativen Touch. Wie kann man nur zweifeln? Und Zweifel wird auch in der Bibel auch oft schlecht dargestellt. Thomas der Zweifler zum Beispiel. Aber ich muss sagen, ich kann bei Zweifel etwas Gutes finden. Er fordert mich heraus. Wenn man an etwas zweifelt, fängt man an, dem Zweifel auf die Grund zu gehen. Man überprüft sich selber. Timothy Keller, ein Pastor aus Manhattan, schreibt dazu, ein Glaube ohne jeden Zweifel ist wie ein menschlicher Körper ohne Immunsystem. Was passiert mit einem Körper, der ein schlechtes Immunsystem hat? Er wird ständig angegriffen von innen, von außen, von Krankheitserregern, die sich festsetzen, die sich krank machen, die dir Kraft kosten. Und Menschen, und meistens ist das so bei uns und in der Westlichen, dass wir aus Gleichgültigkeit oder Zeitmangel so naiv durch das Leben gehen und sich uns nicht ernsthaft mit den Fragen unseres Glaubens beschäftigen. Und das sind leider sehr viele. Wir werden hilflos sein, wenn der Sturm losbricht. Wir müssen lernen, unser Leben anhand der Bibel nachzuvollziehen. Und das ist ein jahrelanger Prozess, wahrscheinlich ein lebenslanger. Als ich ein junger Mann war, überkam mich Zweifel zum Beispiel mal, ob Frauen predigen dürfen. Bei uns in der Gemeinde, wir durften immer Frauen predigen, als bei den meisten Freikirchen das noch gar nicht erlaubt war. Aber ich bin so groß geworden, aber ich musste es irgendwann mal für mich selber feststellen. Ich meine, es steht ja im 1. Timotheus 2, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren. Wie ist diese Bibelstelle zu verstehen? Gilt sie generell oder speziell für diese Gemeinde? Ich musste meinen Zweifel nachgehen. Ich musste für mich meine Antwort finden. Und dann habe ich Argumente von beiden Seiten zusammengesucht und natürlich vor allem tief in die Bibel geschaut. Nur durch diesen Zweifel fing ich an zu überprüfen und konnte eine reiche Überzeugung erlangen. Hätte ich das nicht getan, hätte ich zwar eine Meinung gehabt, die ich von meinen Eltern übernommen habe, aber keine eigene entwickelt. Wenn Gott etwas nämlich gegen lehrende Frauen hätte, wie hätte er eine Deborah berufen können, die ein ganzes Volk führt? Oder Junia, die heute als Apostolin gesehen wird, eine weibliche Apostelin und nicht nur die 12, die Jesus da hatte. Das kann man dann zu zwei Schlüssen kommen. Entweder eins, die Bibel widerspricht sich, was sie nicht tut, denn sie ist Gottes Wort. Oder diese 1. Timotheus-Stelle 2 ist auf eine spezielle Gemeinde bezogen. Und ich bin froh, dass Jesus das will. 80% der Christenheit sind Frauen, falls ihr das mal wissen wollt. Was für eine Kraft und Macht ist dahinter? Zweifel, und zwar nicht nur der eigene, sondern auch der anderen, deines Nachbarn, deines Arbeitskollegen, deiner Freunde, deiner Familie. Sie sind dazu da, dass du sie anerkennst, aber auch mit ihnen ringst. Ihnen die Schrift auslegst, wie Philippus dem Kämmerer zum Beispiel. Ich mag, wo Philippus zu dem Äthiopier kommt und sagt, verstehst du überhaupt, was du da liest? Und der Kämmerer sagt, wie könnte ich? Es ist keiner da, der es mir auslegt. Genauso wie dem Äthiopier von Philippus ausgelegt wurde, bist du das. Du bist der Philippus im Prinzip für die Welt. Ich saß letztens mit anderen jungen Leitern aus anderen Gemeinden zusammen und wir diskutierten über eine Ausarbeitung über einen Epheserbrief. Und es war keine Glaubensausarbeitung, sondern es war eine Ausarbeitung, die Bibel sieht als Geschichtsbuch oder auch Geschichtenbuch. Nichts über Glauben, also es ist ein historisches Dokument, nennen wir es mal. Ne? Und ich merkte, ich will das nicht. Also ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Ich will nicht etwas lesen, was meinem Glauben zuwiderläuft. Und dann haben wir uns da zusammen rangesetzt und haben da Argumente rausgearbeitet und haben das da für uns kontrolliert. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein bin ich froh. Ich weiß, wenn jetzt dieses Thema irgendwann kommt, ich habe meine Argumente. Ich weiß, ich habe meinen Glauben da überprüft, habe mich weiterentwickelt und jetzt kann ich da eine reife Entscheidung treffen. Unsere Aufgabe ist es, als Christen, sich den Einwänden gegen unseren Glauben zu stellen, auch den eigenen, die es auch gibt. Und sie begründen auf eine Art, die nicht lächerlich ist, nicht überheblich daherkommt. Warum glauben wir, was wir glauben? Dafür muss man tief graben. Ich wünsche mir, dass ihr aus dieser Predigt mitnehmt, wie wichtig es ist, sich mit seinem Glauben zu befassen. Wenn es euch schwerfällt, allein in die Bibel zu schauen, meldet euch zu einer Kleingruppe an, mit euren Brüdern und Schwestern. Wie ihr im zweiten Punkt gesehen habt, zusammen ist die Motivation höher. Und wenn du das tust, dann wirst du Konflikten und Zweifel begegnen können. Du wirst einen ganz neuen Einblick, einen tiefen Einblick in Gottes Wort bekommen. Mehr sehen, wie Gottes Herz schlägt, für was es schlägt. Nimm deinen Zweifel, nimm deinen Konfliktscheu raus. Wenn du hier drin liest, du wirst entdecken, wie du mit Menschen reden kannst. Du wirst entdecken, wie viel Wahrheit und Weisheit hier drin ist. Du wirst entdecken, dass alles, was manchmal so wissenschaftlich daherkommt, gar nicht so auf festen Füßen steht, dass hier das viel fester ist. Könnt ihr nach vorne kommen? Lasst uns zum Abschluss noch ein Lied singen. Und wenn du Gebet wünschst, wenn du deinen Glauben festmachen willst, zum Beispiel neu, wenn du neu sagen willst, ich will mich auf den Weg machen, dann würde ich mich freuen, wenn wir für dich beten können, mit dir zusammen, dich segnen können, dir die Hand auflegen können, für dich da sein können. Amen.